Angels of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht Startups investieren wollen und
willkommen bei der neuen Folge von Angels of Deutschland und diese Folge wird anders sein als das, was wir schon in der ersten Staffel kennengelernt haben und auch in den ersten drei Folgen der neuen Staffel, denn diesmal weiß ich noch gar nicht, worüber wir reden werden. Diesmal habe ich mir nicht überlegt, was sind Themen und da möchte ich gerne Spezialisten zu haben, sondern diesmal habe ich mir jemanden eingeladen, der aus der Zukunft zu uns spricht. Nämlich niemand geringer als Nicolas Wojcik, a.k.a. Nico, ist der Gründer des Tech Open Air, das viele Leute kennen. Technologiekonferenz seit 12 Jahren in Berlin. Und in dieser Rolle hat Nico seit Jahren hunderte, tausende von Verbindungen aufgebaut zu Leuten, die in unterschiedlichen Industrien direkt an der Kante des maximal möglichen, der maximalen Innovation leben. Und Nico selber lebt ebenfalls das Leben, das er dazu passt. Mal in New York, mal in Mexiko, mal in Berlin. Und wer weiß schon, wo der Zug als nächstes hinfährt. Und Nico ist also heute hier, um davon zu berichten, was wir noch gar nicht wissen, was in Amerika aber schon viele Leute wissen, nämlich was sind die nächsten Themen? Was sind die nächsten Themen in Technologie im weitesten Sinne, auf die man sich als Angel jetzt entweder schon vorbereiten kann oder schon partizipieren kann? Das ist ja das, worum es hier immer gehen soll. Wir wollen hier keine abstrakten Blicke in die Zukunft werfen, sondern wo gibt es schon Opportunities, die jetzt sich lohnen, in irgendeiner Form Geld, Zeit, Aufmerksamkeit, Unterstützung, Mentoring zu investieren. Und dafür kann ich mir, wie gesagt, niemanden besseren vorstellen als Nico. Nico, willkommen bei Angels of Deutschland.
Danke für die Einladung. Und das ist natürlich eine Menge Druck hier. Also mal schauen, inwieweit ich das abliefern kann. Vielleicht kurz mal vorab, ich bin natürlich Generalist. Also ich kann nicht bei jedem Thema wirklich in die Tiefe gehen. Ich glaube, das, was ich vielleicht beitragen kann, ist, dass ich ein paar der Leute kenne, die in den Themen in der Tiefe sind. Und hier und da kann ich vielleicht ein bisschen wiedergeben, was ich eben von diesen Personen so höre.
Und genau das brauchen wir ja eigentlich nur, denn als Angel fräst man sich erst dann in ein Thema rein, wenn man ein erstes Interesse gewonnen hat. Ja, also die wenigsten wissen von Anfang an alles. Wir brauchen ja halt eben wenigstens, wir brauchen Inspiration, wir brauchen Leads, denen wir dann folgen können. Nico, nachdem ich das, ich habe es ja eigentlich schon fast gesagt, aber auch auf einer sehr hohen Ebene. Wir kennen uns ja auch schon seit über deiner Zeit, seit den frühen Tagen von Tech Open Air. Vielleicht würdest du ja deine Geschichte ganz anders erzählen als ich. Das tue, ja, also nicht als Tausendsasser, der im Zuge seiner eigenen Eventplanung immer weiter vorgedrungen ist in die Zukunft sozusagen, sondern vielleicht hast du ja einen ganz anderen Weg aus deiner Sicht zu dem Punkt, wo du jetzt bist, also wo du selber auch als Angel dich beteiligst an Unternehmen, wo du mit Unternehmern selber zusammenarbeitest und sehr eng ja an der Frontier Technology bist. Würdest du sagen, bist du Angel geworden? Wie bist du zu einem Spezialisten geworden in dem, was du jetzt machst?
Also da muss ich wahrscheinlich ein bisschen länger ausholen. Ich habe angefangen eigentlich in den Medien und zwar in einem Verlag für Bildungsmaterialien, tatsächlich ein Zeitbildverlag, der quasi Materialien für Schulen und Lehrer spezifisch herstellt. Und da ging es eigentlich auch immer um eben, sag ich mal, Themen, die in den klassischen Schulbüchern keinen Platz gefunden hatten, weil die Schulbücher sehr lange Vorlaufzeiten haben und dann Themen wie, weiß ich nicht, HPV-Virus oder eben NATO-Osterweiterung oder die Einführung des Euros, um jetzt mal alte Themen zu nennen, die wurden dann eben in diesem Verlag quasi behandelt und Lehrern somit Materialien an die Hand gegeben, die sie im Unterricht einsetzen konnten. Das mal so aus der Perspektive, warum ich, glaube ich, auch immer ein Interesse an Bildung oder Themen hatte, die quasi ja irgendwo auch für mich einen Bildungsauftrag mit sich ziehen. Ich habe in diesem Verlag dann unterschiedliche digitale Produkte gestartet und um mich quasi selber weiterzubilden in dem Bereich digital, Startup, habe ich angefangen, diese ganzen amerikanischen Startup-Blogs zu verschlingen, ne? Von Hacker News zu den ganzen Paul Graham-Posts damals. Und Martin Wasafsky bekam dann auch, sag ich mal, wurde ein Mentor von mir, der auch sehr viel publiziert hatte in diesen sehr, sehr early times. Das war so um die 2002, 2003er Zeit. Und irgendwann war dann für mich klar, nee, ich muss jetzt eigene Startup gründen. Und dann habe ich eine Couponing-Plattform gegründet. Die haben wir relativ schnell dann verkauft, nicht für besonders viel Geld, aber zumindest viel gelernt in diesem ersten Startup, was ich gemacht habe. Und dann landete ich bei einem Venture Capital Fonds, der eben in Startups investiert. Und ich glaube, da komme ich jetzt eigentlich auf deine Frage wirklich zu sprechen. Denn da war mein Auftrag Entrepreneur in Residence. Das ist so eine Position, da geht man hin, um quasi ein Startup zu gründen, bei dem dann dieser VC quasi in der ersten Runde partizipiert. Und man schaut sich unterschiedliche Themen an und man hat ein bisschen Zeit. Und während man bei diesem VC ist, hilft man dem VC auch mit Venture Sourcing, also Deal Sourcing und generell so eine Research-Tätigkeit, weil man eben noch nicht weiß, was man gründen will. Man schaut sich um, man schaut sich unterschiedliche Industriezweige an, unterschiedliche Technologien an. Und da wurde dann relativ schnell klar, dass mich viel zu viel interessiert. Und ich im Grunde genommen Schwierigkeiten hatte, da auf einen Nenner zu kommen und diese eine Idee zu finden. Und so schrieb ich einen Blog, um auch meine Gedanken ein bisschen zu sortieren. Der hieß Tech Berlin, der wuchs in der Community. Und von dem Zeitpunkt an verlief mein Leben eigentlich sehr, wie man in Englisch sagt, bottoms up. Also die Venture Capital Investoren und auch viele Gründer gehen oftmals top down vor. Das heißt, man schaut sich Makro im Markt an, ne? Man sagt irgendwie Gesundheitsmarkt, super interessant. Ich glaube, da wird wahrscheinlich auch heute das Gespräch ein bisschen in die sowohl Bottoms-up als auch Top-Down-Perspektive gehen. Ne? Aber man schaut sich den Markt an, man sagt, naja, AI, das ist jetzt irgendwie super interessant. Und dann bricht man das eben von oben immer weiter runter, bis man dann zu einer individuellen Opportunität oder einer Produktidee gelangt. Und mich interessierte aber eigentlich mehr dieses Bottoms-up, also zu sehen, was passiert eigentlich gerade so an der vordersten Front der Innovation? Was machen die jungen Gründer und Gründerinnen gerade? Was passiert in den Coworking-Space? Wo gerade wird gerade gebastelt? Und darüber schrieb ich und das war dann letztendlich eigentlich auch für mich seit diesen ersten Jahren im Tech-Bereich so ein bisschen die Brille, durch die ich Technologie betrachte und die mich dann dazu führte, erst einen Coworking-Space zu gründen, dann eine Konferenz zu gründen und dann noch mit meinen Mitgründerinnen eine Agentur auszugründen. Also es war so ein sehr organischer Weg, dann auch zu partizipieren in diesem Technologie-Ökosystem und vor allem eben auf der Dienstleisterseite. Also wir haben Space-Tische im Coworking quasi den Startups gegeben. Wir haben mit der Konferenz eine Plattform geschaffen, wo sich Startups präsentieren konnten und wir haben eine Agentur gehabt, die sich vor allem darauf konzentriert hat, PR, Kommunikation für Startups mit Fokus Markteintritt zu machen. Also diese alte Bekannte, ne? Wir liefern die Schaufeln für den Gold Rush. Das war so ein bisschen meine Herangehensweise an dieses ganze Technologie-Thema.
Das heißt also sehr personengetrieben auch, ne? Also wenn du sagst, dass du halt eben dahin gegangen bist, wo du die Leute gefunden hast, dann sagst du halt eben auch, dass du, und da kommen wir jetzt vielleicht tatsächlich zu den Themen, die dich jetzt interessieren, denn du hast ja eigentlich gesagt, dass Themen dich gar nicht interessiert, dich interessieren Menschen, die halt eben tatsächlich an der vordersten Front sind. Das ist ja anders als in aller Bescheidenheit zum Beispiel bei mir, der ich immer gesagt habe, meine Hypothese, meine Investment-Hypothese ist B2B, weil B2C kann ich mir nicht leisten, B2B, industrienah, das ist das, was ich gerne machen möchte, weil man da auch mit relativ wenig Geld noch ziemlich viel erreichen kann, weil man nicht so ein großes Publikum kaufen muss. Das heißt, wenn ich halt an neue Angebote oder Dealflow bekomme, dann kann ich halt eben relativ schnell sagen, okay, der Typ ist total toll, aber ich glaube halt einfach nicht, dass es noch eine braucht, ja, sondern möchte gerne Leute haben, die Experten sind in einem bestimmten Industriesegment, das nicht offensichtlich ist. Das ist so meine Investmenthypothese. Was ist deine Investmenthypothese? Und vielleicht kannst du da dann auch schon mal anfangen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was sind die Themen, die du jetzt dir gerade anschaust? Oder vielleicht dann anders gefragt, was für Leute hast du in den letzten Jahren entdeckt, die bereits jetzt an der Zukunft arbeiten und wo du jetzt dir aber schon so konkret sind, dass du da jetzt reingehen würdest oder bereits reingegangen bist?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Beobachtung. Also ich glaube, das ist richtig, dass ich, also auch der Grund, so diese Konferenz zum Beispiel, ne, da haben viele denken bei der Konferenz erstmal an so diese ganzen Mechaniken eben eines Großevents, ne, Aussteller, Hallen, Transaktionen. Und das, was mich vor allem immer fasziniert hatte, war eigentlich die Geschichte der Gründer und Gründerinnen. Für mich war so eigentlich das auch ein mediales Format, letztendlich ein inhaltliches Format. Und das Event selber eigentlich Medium. ich glaube, hätte ich es mir leisten können oder wäre ich vielleicht 100 Jahre früher auf die Welt gekommen, hätte ich bestimmt eine Zeitung gegründet. Und jetzt war aber eben das Event quasi das Format, was auch eben sich über Cashflow selber finanzieren konnte. Zur Investment-Hypothese, ja, die ist, glaube ich, davon ein bisschen abgeleitet. Ich glaube, wenn ich es in Worte fassen würde, so am liebsten investiere ich in Gründer und Gründerinnen, die sehr leidenschaftlich daran arbeiten, muss ich wahrscheinlich erstmal mit Denglisch hantieren, so den Access zu demokratisieren, also Zugänge zu demokratisieren. Klingt jetzt so ein bisschen technokratisch, aber ne, letztendlich bricht ja Technologie sehr viel auf an Zugängen und macht Sachen günstiger. Und das ist, sag ich mal, und erreichbarer, ob das jetzt im Gesundheitsbereich ist oder ob das im Crypto, im Web3-Bereich ist. Und das sind, oder ich muss sogar sagen, mein erstes Angel Investment war eine Mezcal-Firma in Mexiko. Also ich möchte auch den Zugang zu sehr, sehr guten organischen Mezcal vereinfachen für Menschen. Aber ich irgendwie, wenn ich das so in den Augen sehe, ne, der Gründer und Gründerin, wenn ich sehe, so, da ist irgendwo auch so natürlich eine Profit-Perspektive auch, aber schon auch so dieser intrinsische Drang, Menschen zu helfen, eben Zugänge zu neuen Produkten zu bekommen. So, das ist, sag ich mal, so eine ganz grobe Linse, durch die ich schaue. Und dann habe ich aber natürlich unterschiedliche Fragen, die ich dann Gründern und Gründerinnen stelle. Ich glaube aber auch, dass ich eben vor allem, wie du es ja auch schon gesagt hast, auf die Gründer schaue. Und schaue, so, sind das Gründer, also was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, sind das Gründer, die nicht aufgeben werden. Ne? Weil, ne, du hattest das auch schon erwähnt, ich schaue eben auf die Gründer und versuche erstmal, sage ich mal, zu identifizieren, ist das ein Team, was diesen harten, langen Ritt einer erfolgreichen Gründung auch durchstehen möchte und wird. Das ist im Grunde genommen ein Learning, was ich von meinen ganzen Interviews, ich interviewe ja auch über meinen Podcast und auf der Konferenz viele Gründer und Gründerinnen, und viele waren auch bei der TOR zu Zeiten, wo ihre Startups noch echt klein waren und die sich jetzt zu DAX-Konzernen und Multimilliarden-Euro-Firmen entwickelt haben. Ne? Ich denke da an die Gründer von HelloFresh, von Delivery Hero, von Zalando, von Auto1, N26. Und wenn ich es auf einen gemeinsamen Nenner bringen müsste, so, was sind die Weisheiten, die ich denen entlocken konnte in Gesprächen, dann ist es eigentlich immer wieder dieses nicht aufgeben, weitermachen, denn letztendlich ist man immer in Konkurrenz zu anderen und oftmals gewinnen die, die einfach am längsten durchhalten. Und das ist ein hartes Abwägen auch. Und das ist auch so eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Da können wir eigentlich uns nochmal zu austauschen, ist diese ganze Frage des Pivots. Also ich habe irgendwie eine Produktidee, ich bringe die auf den Markt, ich finde aber diesen sogenannten Product-Market-Fit nicht. Das Produkt fliegt also nicht irgendwie aus den Läden und wird stark angenommen von den Kunden. Ändere ich jetzt das Produkt oder muss ich an anderen Drehschrauben weiterarbeiten? Vertrieb, Marketing, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, vielleicht habe ich noch nicht das Kundensegment identifiziert, für das das Produkt eigentlich am relevantesten ist. Oder muss ich eben wirklich was anderes machen? Und man sieht im Startup-Segment leider eben beides als Erfolgswege immer wieder. Also Twitter hat ja nicht als Twitter angefangen, sondern war ein Audioprodukt zunächst, hat den Pivot gemacht, wurde zum Multimilliarden.
Ich muss nach vorne schauen, nicht nach hinten, weil was mich interessiert, with all of this said, ja, was sind die Themen? Weil ich meine, natürlich völlig klar, auch die, also es gibt viele Gründergeschichten aus der Vergangenheit, es gibt viele Themen, die jetzt gerade relevant sind, Impact, ja. Was sind die Dinge, auf die all das, was du gerade jetzt erzählt hast, zutreffen in gewisser Weise, wo es gute Gründer gibt, wo es aber auch, sagen wir mal, ein starkes Proposal gibt oder wo es vielleicht auch diesen Zugang gibt, von dem du gesprochen hast, und die in den nächsten 5 Jahren möglicherweise in Europa ankommen werden, die du aber in Amerika vielleicht jetzt schon so groß siehst, dass du dich da selber engagierst oder wo du auch wirklich jedem raten würdest, passt da auf, schau da genauer hin. Ich erinnere mich, dass du, wie gesagt, in unseren Gesprächen immer etwas von Biotechnologie erzählst. Dann denke ich mir immer, ist das Science Fiction oder ist das tatsächlich schon Kohle? Ja? Was glaubst du, was da kommt?
Ja, also es gibt unterschiedliche Bereiche. Ich fange mal mit 3, 4 an und dann können wir es runterbrechen. Also AI sowieso, ist klar. Natürlich großes Thema. Habt ihr, glaube ich, auch in vergangenen Folgen schon drüber gesprochen. Web 3, ich glaube weiterhin dran.
Das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach sehe, dass immer noch irre gutes Talent in diesem Markt quasi präsent ist und arbeitet. Der ganze Gesundheitsbereich, HealthTech, da sehe ich vor allem in Amerika, dass eben auch auf Consumer-Seite einfach schon viel mehr Produkte genutzt werden, die, sag ich mal, Biohacking und die Consumer-Datenanalyse für sich selbst und Selbstoptimierung, Cognitive Enhancing, Longevity, so all diese Themen, die sind hier schon wirklich an der Tagesordnung. Gerade auch im Startup-Bereich, das ist nämlich ganz interessant, die Startups und die Startup-Gründer und Gründerinnen sind eigentlich die, die natürlich obsessed sind mit diesem ganzen Selbstoptimierungsdrang und dann solche Produkte auch für sich nutzen. Und zu guter Letzt Klima. Da haben wir einen gemeinsamen Freund mit Benjamin Schulz, der da einfach wirklich für mich ein Experte ist, der lange Magazin hatte in diesem Bereich und der schwört auf alles rund um Carbon Capture und isst mittlerweile, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wieder Fleisch, was er lange nicht gegessen hat und sagt, er ist sich einfach komplett sicher, dass wir dieses Thema durch Carbon Capture in den Griff bekommen werden. Also Klimaerwärmung. Das ist die Technologie, die quasi die Welt rettet. Ich kann, wie gesagt, das technisch natürlich nicht so bewerten, aber ich sehe schon, dass das in diesem Bereich natürlich auch im Infrastrukturpaket von Biden sehr, sehr viel Geld investiert wird. Und dieses Geld wurde ja bislang, wenn man sich die Historie vom Silicon Valley anschaut, oftmals von der Regierung in Amerika genau in die richtigen Produkte und Technologien gesteckt. Also das wären jetzt mal so vier Bereiche, auf die wir uns auch, jetzt kommt der Plug bei der Tor, konzentrieren, AI und Advanced Computing. Bei Advanced Computing fallen noch Sachen wie Space Tech, Robotics, Quantum Computing, Metaverse, VR, AR vor allem. Und bei Web3 und Health Tech und Klimatech und synthetische Biologie gibt es natürlich auch nochmal Unterkategorien, über die wir gerne sprechen können.
Lass uns mal bei dem Thema Health Tech besonders anfangen. Denn also jedem, der in Deutschland zu mir kommt und in dem Bereich was machen will, dem rate ich drastisch ab. Weil E-Health in Deutschland einfach ein Gräberfeld ist. Also so viele Leute sind da reingegangen, aber das System ist einfach so krass erstarrt, so innovationsfeindlich und vor allem so unternehmerfeindlich, dass obwohl jeder natürlich zustimmen wird, ja, also das muss alles besser gehen und wir wollen länger leben und wir wollen besser versorgt werden und wir wollen mehr über unseren Körper wissen und mehr entscheiden können. Das ist ja nicht strittig. Es ist ja überhaupt nicht strittig, dass es ein Riesenproblem gibt. Aber dem gegenüber steht halt eben ein komplett toxisches System oder ein zumindest für Unternehmer komplett toxisches System, weswegen ich hier in Deutschland niemandem raten würde, auch keinem Angel, in diesen Bereich zu investieren. Du sagst mir jetzt aber gerade, dass es in den USA wenn ich es richtig verstehe, so eine Art Schlafhöhle hat. Kannst du das ein bisschen präzisieren und vielleicht auch schon ein bisschen mit dem Blick darauf, sind die Leute, die daran arbeiten, sind das wirklich Angel-Investment-Opportunities oder stecken dahinter auch immer gleich die großen Konzerne mit Multimilliarden, sodass man da eigentlich als normaler Mensch gar nicht mehr reinkommt? Aber fangen wir erstmal an mit diesem Unterschied oder mit dem, was da in Amerika passiert, obwohl wir wahrscheinlich sagen müssen, dass es in Deutschland und Europa nicht passieren wird. Oder siehst du das anders?
Also ich sehe es teilweise wie du, weil ich es im Bildungsbereich so ein bisschen verfolgt habe, ne? Und im Grunde genommen sind das beides sehr, sehr stark regulierte Märkte, ne? Der Gesundheitsmarkt, der Bildungsmarkt. Beides übrigens, ich glaube, von den Top 5 größten Märkten, ich glaube an Nummer 2 und 3 weltweit, ne? Der Gesundheits- und der Bildungsmarkt. Also riesige Märkte, die wirklich noch nicht so aufgebrochen wurden von Startups, wie wir das jetzt im Medien, im Finanzsektor, im Versicherungsbereich und im anderen großen Wirtschaftszweigen gesehen haben, E-Commerce. Und der Grund ist natürlich dieses Regulierungsthema. Und ich sehe halt sowohl im Bildungsbereich als auch im Gesundheitsbereich da gewisse Unterschiede in USA zu Europa. Und zwar in Amerika werden da eben die Mittelmänner schneller irgendwie umgangen. Es wird eben auch in Amerika sehr viel mehr Geld mittlerweile schon für Bildung online ausgegeben, wo die Schule und die Lehrer aber keine Rolle spielen. Das sind Apps, die Eltern bezahlen, um ihren Kindern quasi über ein iPad noch weitere Bildungsmaterialien zur Verfügung zu stellen. Und das ist in der Tat so, dass ich da das Gefühl habe, dass in Europa wir halt immer so ein bisschen diese Perspektive haben, naja, aber wieso soll ich denn jetzt für Bildung zahlen und für Gesundheit? Das ist doch nicht ein Thema, wo ich Geld in die Hand nehmen möchte. Währenddessen in Amerika ja das ganze Leben lang gespart wird, dass man seinen Kindern die College Bildung finanzieren kann. So. Das heißt, da wird einfach mehr Geld in die Hand genommen, da fließt mehr Geld. Das heißt, es ist ein attraktiverer Wirtschaftszweig natürlich auch für Startup-Innovation und Angel-Investoren. Und im Gesundheitsbereich speziell, was sehe ich? Ich sehe also auch, wie gesagt, B2C, weil ich gebe dir recht, dieses Thema B2B, ne? Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wo an sich wahnsinnig viel Potenzial auch liegt, ne? Praxen, Arztpraxen zu digitalisieren, die Kommunikation zwischen Arzt und Doktor zu digitalisieren. Das ist schon auch weiter hier in Amerika. Also wenn man in Amerika zum Arzt geht, ne, das geht dann schon über WhatsApp und Termin und Zurückschreiben und Textmessage. Und da haben wir auch einen Case. Gute Freunde von mir haben ja Clara gegründet. Vielleicht kennst du sie noch aus Berlin. Die haben letztendlich dann den meisten Umsatz nicht in Deutschland oder in Europa gemacht, sondern in den USA. Und haben das Unternehmen auch für einen, soweit ich weiß, neunstelligen Bereich in den USA verkauft. Und das wäre in Europa so nicht möglich gewesen, weil die Arztpraxen einfach noch nicht so weit sind. Aber für mich eigentlich als Angel-Investor noch interessanter persönlich einfach ist der B2C-Bereich. Und da sehe ich eben auch einfach, weil ich es gerne benutze, viele Produkte, um quasi seine eigene Gesundheit ein bisschen zu tracken, zu messen. Und das fängt an bei Sachen wie, ich habe mir ist hier so ein Blutzuckerchip in meine Schulter quasi für 2 Wochen installiert. Das habe ich dann 3-mal gemacht, insgesamt 6 Wochen, und konnte quasi messen, wie sich Essen auf meinen Blutzucker auswirkt. Ich muss dazu sagen, das ist ein Produkt, was, sag ich mal, ursprünglich für Diabetiker entwickelt wurde. Ich bin kein Diabetiker, was aber meines Erachtens aus meiner, Biohacking-Faszination heraus wirklich für alle Menschen sinnvoll ist, das sich einfach mal anzuschauen, weil es ist sehr individuell. Meine Partnerin zum Beispiel, einen sehr starken Anstieg von Blutzucker, wenn sie Kartoffeln isst. Ich sehe einen sehr starken Anstieg, wenn ich Reis esse und nicht bei Kartoffeln, und sie sieht das nicht bei Reis. So, also es ist sehr individuell, und wenn man daran interessiert ist, sag ich mal, sein Energielevel den ganzen Tag über stabil zu halten, dann sollte man auf jeden Fall auf seinen Blutzucker schauen. So, einfach mal so ein Beispiel, gibt es eine App, Levels Health. Das gibt es mittlerweile auch in Europa. Und dann diese ganzen anderen Sachen. Ne? Ich habe einen Hub an meinem Arm. Ich hatte jetzt so einen Kratzen im Hals die letzten Tage und dachte mir halt so, na, ist das jetzt Covid? Weil ist wieder eine neue Covid-Welle hier. Habe auf meine Hub-Daten gesehen, habe gesehen, nee, das ist kein Covid. Also ich brauche gar nicht zum Arzt gehen, weil ich weiß mittlerweile nach 2-mal Covid, was mit meinen Gesundheitsdaten passiert, wenn ich Covid habe. Und das sind so Sachen, wo ich generell glaube, dass wir in Zukunft sehen werden, dass Menschen sehr viel mehr ihre eigene Gesundheit, vor allem was Vorsorge angeht, natürlich, selber managen und in die Hand nehmen werden. Übrigens in Kombination mit AI. Also ich gehe kaum noch zum Arzt, weil ich auch an natürlich Ärzte weiterhin glaube, aber ich habe halt ChatGPT, pflege meine Gesundheitsdaten dort ein und habe das Gefühl, da relativ gut beraten zu sein. Vor allem wenn man dann, sag ich mal, so an bayerische Ärzte denkt, wo ja die Dichte an Anti-Vax wirklich enorm hoch ist, meiner Erfahrung nach.
Dazu muss man vielleicht wissen, die wenigsten, dass du tatsächlich Bayer bist. Du hast ja multiple Identitäten. Du bist ja gleichzeitig Bayer, Mexikaner und New Yorker. Ja. Aber die meisten denken, du bist Berliner. Ja, also das muss man vielleicht einmal am Anfang klar ziehen.
Eine letzte Sache noch, wenn ich im Gesundheitsbereich, lass mich noch eine Sache im Gesundheitsbereich, Longevity, Riesenthema in den USA, und ich bin da auch investiert in einer Firma, die heißt Novos Health, die auch echt sich sehr, sehr stark entwickelt gerade. Und der Novos Health Gründer ist ein gutes Beispiel, der ist 40 Jahre alt, sein biologisches Alter ist 25, und das misst ja hier auch jeder in Amerika. Ich weiß nicht, ob du dein biologisches Alter kennst. Aber das ist nämlich ganz interessant, weil wenn dein biologisches Alter 8 Jahre, also nehmen wir an, du bist 40 und dein biologisches Alter ist 32, alle 8 Jahre verdoppelt sich dein Todesrisiko. Das heißt, wenn du ein biologisches Alter von 32 hast bis 40, hast du aber die Hälfte des Todesrisikos eines 40-Jährigen. Also das lohnt sich schon, an seinem biologischen Alter zu schrauben. Und er macht das über Supplements, die auch mit George Church gemeinsam entwickelt wurden. Das ist der absolute Experte, was Genetik angeht, ist der Professor für Genetik bei Harvard University, war schon Speaker bei uns bei der TOA. Ich habe gesehen, der ist involviert, musste ich investieren. Also das sind auf jeden Fall Themen, die ich sehr, sehr spannend finde.
Was du neulich sozusagen wieder rauszoomst, also nicht nur im Bereich Gesundheit, sondern auch die anderen Themen, die du genannt hast, von mir aus sogar der Web3-Schlüssel und alles, was damit zusammenhängt, Was glaubst du, dass von all diesen Themen tatsächlich, sagen wir, innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Jahre auch nach Europa kommt? Also zumindest die These steht ja im Raum, dass halt eben, was immer in Amerika im Gesundheitssektor passiert, wird in Deutschland an der Regulierung oder auch am Unwillen der Leute, halt eben zusätzlich Geld zu zahlen, scheitern. Nicht halt eben im Bildungsbereich, auch das finde ich halt eben ganz tragisch, aber es ist nun halt so, wie es ist. Das heißt, wenn man wirklich so als Angel denkt, ja, ich habe halt eben Geld und ich habe tatsächlich auch Lust, das zumindest oder einen Teil meines Portfolios unorthodox zu investieren. Also in Dinge, die funktionieren können oder nicht funktionieren können. Ich glaube, Carbon Capture, das hast du vorhin gesagt, das ist echt ein ganz, finde ich, sehr gutes Beispiel, weil im Moment funktioniert das ja noch überhaupt nicht als Business, aber ist als Idee ein absoluter, also No-Brainer. Ja? Also das ist die Art und Weise, wie es kommen muss, das hoffe ich auch sehr. Ja? Denn am Ausstoß werden wir halt eben eigentlich de facto nichts machen können. Ja? Das wird ewig dauern. Das heißt, Capture ist das Ding. Und wer da halt eben den großen Durchbruch erreicht, der wird alle reich machen, die an diesem Durchbruch teilhaben. Was glaubst du, dass halt aus all diesen Themen quer durch dein Interessenkopf?
Also im Carbon-Removal-Bereich bin ich auch investiert und da vielleicht ein Satz zu, das ist eben auch wieder so ein Thema Europa versus Asien versus Amerika. Also laut Aussage hier von den Experten kann halt so eine Anlage irgendwie in, sag ich mal, 10-20% der Zeit in Asien oder Amerika gebaut werden, als jetzt, was es an Zeit in Deutschland kosten würde. So, ne? Das heißt, in Europa sind wir eben, was Regulierung angeht, bei vielen Themen einfach in einer schwächeren Position. Deswegen ist es vielleicht auch kein Wunder, dass wahrscheinlich 80% meiner Investments in den USA sind. Nichtsdestotrotz zu deiner Frage, was wird auf jeden Fall kommen? Also ich glaube, das Gesundheitsthema, da führt kein Weg dran vorbei, weil ich meine, die Kosten, ja, ich zahle dann für so eine App, die sind auch nicht billig, also Blutzuckermessung kostet dann im Monat irgendwie 200 Euro, das muss man aber auch nicht monatelang machen, das kann man einen Monat mal machen und dann hat man irre viel gelernt und ich vergleiche das immer, weil wenn mich Freunde dann auch mir das dann sagen und sagen, oh, du gibst dann so viel Geld für sowas aus, ne, dann frage ich die immer, naja, aber was gibst denn du aus, wenn du am Freitagabend Watergate gehst und vielleicht noch im Berghain vorbeischaust? Also es ist ja auch einfach die Frage, wofür möchte man sein Geld ausgeben? Ich trinke keinen Alkohol und ich glaube, das, was ich spare an keinem Alkohol trinken, das zahlt sich wirklich öfters aus, was dann eben solche Tools angeht. Also ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Das wird auf jeden Fall kommen, auch Perspektive 1 bis 3 Jahre. Crypto Web 3 ist schon ein Langzeitthema und wir sehen sehr viel Innovation in diesem ganzen Layer-2-Bereich. Das ist jetzt vielleicht zu technisch da, tief einzusteigen, aber letztendlich Layer-2-Technologie führt aktuell dazu, dass die Transaktionen günstiger und schneller werden. Gerade bei Layer-1-Chains wie Ethereum, die ja eigentlich schon eine große Marktakzeptanz und auch eine starke Marke mit sich bringen, die aber immer eben den Nachteil hatten, recht teuer zu sein in der Transaktion und auch recht langsam in der Transaktion zu sein. Das lösen aktuell Layer-2-Technologien. Ich glaube, auf B2B-Seite wird das früher kommen als auf B2C-Seite. Das heißt, ich glaube, viele Finanzunternehmen von Kreditkarten über Banken werden Blockchain-basiert Produkte entwickeln. Der Endkunde wird das wahrscheinlich gar nicht merken, dass da eine Blockchain-Technologie dahinter liegt. Ich glaube, also auf B2B-Seite, Perspektive 1 bis 3 Jahre, werden wir da auch in Europa schon Einzug erhalten, inwieweit wir irgendwann wirklich unsere Daten selber und auch unsere Identitäten, das ist übrigens ein sehr spannender Bereich im ganzen Web3-Bereich, ne, also seine Identität über Blockchain zu verwalten, das wird wahrscheinlich länger dauern. Da bin ich jetzt bei 1 bis 3 Jahren noch nicht so optimistisch. Und was jetzt Europa, Amerika, Asien angeht mit Krypto, da ist Europa tatsächlich ganz gut positioniert, weil die Regulation in Europa durchweg wahrscheinlich, sag ich mal, attraktiver ist als Amerika für Kryptounternehmen. Asien vielleicht noch mal ein Tick attraktiver.
Wo siehst du da am meisten Bewegung? Wenn wir jetzt sozusagen noch mal wieder zurückgehen an den Anfang, nämlich an deine Besuche in den Coworking Spaces, wo du halt Leute aufstöberst, die mit Energie an Dingen schrauben und tatsächlich dann irgendwann ihre erste Runde suchen. Wo siehst du da diese Bewegung?
Das ist eine gute Frage. Also in Krypto zu investieren ist natürlich eher, sage ich mal, so ein bisschen Public Market Investing, weil eben Krypto-Unternehmen relativ schnell auch zur Liquidierung kommen, indem sie einen Token launchen und man dann quasi als jeder Mann, jede Frau
auch in diese Unternehmen investieren kann. Und das passiert im Krypto-Bereich früher, dieser Prozess, als jetzt für klassische Unternehmen. Bei klassischen Unternehmen müsste man ja warten, bis sie an die Börse gehen. Und das wissen wir ja, wie lange das dauern kann. Und auch nur ein Bruchteil der Unternehmen schaffen das überhaupt, an die Börse zu gehen. Währenddessen bei Krypto das zum einen sehr viel früher passiert und zum anderen sehr viel mehr prozentual aller Krypto-Projekte sich dazu entschließen, einen Token zu launchen. Das heißt, das ist, ohne dass ich jetzt hier Investment-Advice gebe, mit Krypto, weil es natürlich eine sehr, sehr hoch risikobehaftete Industrie ist, ist zumindest etwas, wo man auch ohne Netzwerk, ohne Zugänge wahrscheinlich leichter partizipieren kann in der Gesamtindustrie. Das muss man einfach so sagen. Egal wie risikobehaftet man das einschätzt, glaube ich, ist das auf jeden Fall gegeben. Was andere Bereiche angeht, ja, schwer zu sagen, bei mir ist das im Investieren halt wirklich
übrig. Mit dem Bereich Bildung, das hast du vorhin auch noch gesagt, du hast ja selber dein eigenes Unternehmen da gebaut mit Tor Club. Glaubst du, dass da auch in Europa was passieren wird? Also das sind also zwei Bereiche, in denen ich immer halt eben wieder ganz viele Gründer sehe, auch in meinen Veranstaltungen, sind halt tatsächlich Bildung und HR kommt auch noch dazu. Und wenn Gesundheit, ja, angesichts der Regulierung, die wir in Europa haben, vielleicht mal Mental Health. Ja, also das scheint mir so zu sein, dass es zum einen reingibt, also dass da die Leute auch aus ihrer eigenen Selbstsicht halt sagen, ich möchte, weißt du, Mental Health und so. Aber ein anderer Punkt ist natürlich sicherlich, dass in diesem Bereich am ehesten noch Kunden direkt zu erreichen sind, an der Krankenkasse vorbei. Thema Bildung, glaubst du, dass da halt eben es sich wieder oder noch lohnt? Weil es scheint ja aus der Corona-Erfahrung relativ wenig herausgekommen zu sein, was halt eben alter oder bessere oder digitalere Unterrichtsformen in Europa angeht.
Ja, leider. Also ich habe mir da auch so ein bisschen die Zähne ausgebissen an dem Thema. Sehe ich jetzt in Perspektive 1 bis 3 Jahre nicht, dass wir da große neue Player in Europa aufbauen im Bildungsbereich. Ich glaube einfach, dass die Zahlungsbereitschaft ist wirklich extrem niedrig in Europa dafür. Und es ist natürlich ein sehr komplexes Thema, weil es immer die sag ich mal, Kultusministerkonferenz gibt, die dann auch in Deutschland noch auf Bundesländerebene unterschiedliche Lehrpläne entwirft und natürlich wollen gerade Eltern, dass es schon auch einen Bezug zu Lehrplänen gibt, damit man jetzt die Kinder auch, sag ich mal, fit für die Schule macht. Also extrem schwieriges Thema. Ich sehe da gerade keinen großen Breakthrough. Ich glaube eher auf B2B-Seite, also auf HR-Seite, was du sagst. Ich glaube, da gibt es mittlerweile mehr Unternehmen, die auch die Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sag ich mal, digital fördern wollen und bereit sind, da auch Produkte in die unterschiedlichen Intranets und die Tech-Stacks der Unternehmen mit einzuführen. HR finde ich generell eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, da bewegt sich tatsächlich viel, auch auf Seiten von, wie messe ich die Performance, wie schaffe ich es, Performance-Module zu ermöglichen, die zu maximaler Motivation bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen führen. Meine Partnerin kümmert sich viel um HR bei sich in der Firma und ich sehe, welche Tools und Softwares da genutzt werden in Amerika und das ist schon sehr innovativ. Ja, ich bin sonst, muss ich sagen, glaube ich, als Tipp jetzt, ich glaube, es ist am besten, wenn man sich so diese Zukunftstechnologien für sich als Angel-Investor anschaut, recherchiert und einfach mal für sich testet, ne? Worüber lese ich eigentlich am liebsten? Also wenn ich 2 Stunden über etwas gelesen habe, so wo würde ich am liebsten nochmal 2 Stunden weiterlesen drüber? Weil in all diesen jetzt von mir genannten Bereichen, und ich habe ja wirklich nur die Überschriften genannt, ne? In jedem dieser Segmente gibt es ja unterschiedliche Teilbereiche, glaube ich, gibt es gute Investment-Opportunitäten. Ich glaube generell, je nischiger man sich als Angel-Investor positioniert, desto besser. Das sehe ich mittlerweile sogar als Konferenz auch so. Und deswegen brechen wir die Konferenz auch immer mehr in diese Vertikalen auf. Und ich glaube, als Angel-Investor sehe ich das auch so. Ich bin zwar recht generalistisch aufgestellt, aber wenn ich jetzt neu anfangen würde, würde ich mir wahrscheinlich einen Teilbereich erstmal raussuchen und sagen, in diesem Teilbereich möchte ich A, super fit werden. Da will ich B, immer wissen, wer sind die eigentlich die Player, wer sind die Investoren, wer sind die Accelerator, wer sind die Inkubatoren, welches sind die Coworking Spaces, wo die Mehrheit dieser Unternehmen sich ansiedeln und dann zu guter Letzt eben mein eigenes Netzwerk aufbauen in diesem Teilbereich und mich dann wirklich als Angel Investor mit Fokus auf Web3 oder AI oder Gesundheit oder Klima oder synthetische Biologie oder VR, AR quasi positionieren. Ich glaube, das wäre so ein bisschen meine Herangehensweise.
Tausend Dank, sehr gute Tipps. Ich hoffe, dass du mir auch in Zukunft weiter erhalten bleibst als meine Antenne in die Zukunft, der mir unerschrocken immer wieder von Dingen erzählt, von denen ich erstmal sage, wer braucht den Quatsch? Ja, aber Gott sei Dank bist du so unerschrocken und du bist ja auch wirklich nah am Ball in New York. Ja? Und jeder, der Nico kennenlernen will oder mit ihm reden will oder mehr von ihm erfahren will, es gibt natürlich zum einen immer LinkedIn, bei Nico gibt es obendrein auch noch das ehemalige Twitter. Dann gibt es natürlich Nikos Konferenz, Tech Open Air, wobei dort auf der Konferenz Nico tatsächlich mal Wickel zu bekommen, so gut wie unmöglich ist. Aber ich glaube, wer mit dir reden will oder wer Tipps braucht oder wer dir mal was vorlegen will, der findet seine Wege, sich dich zu erreichen, oder?
Am besten über E-Mail, nico@toa.media. Ich gehöre ja noch zu dieser Generation der Zero Inbox. Also ich beantworte jede E-Mail und freue mich, von euch zu hören.
Tausend Dank, Nico. Bis bald. Viel Glück und ich hoffe, dass eine von diesen ganzen Absurditäten dich reich macht.
Danke dir.